Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Christian über die letzten Änderungen zu Pathfinder 2. Und los geht's. Dann freut es mich, dass wir sie wieder mal sehen.
Ja, mir.
Und wir reden heute über das große Pathfinder 2 Update. Also in dem Sinn, was sie seit der letzten Aufnahme im Großen und Ganzen da hat. Du hast gesagt, es sind ein paar Kleinigkeiten im Petto gewesen oder waren geplant. Und jetzt ist wirklich was gekommen. Bitte.
Es wurde das Remaster von Pathfinder 2 herausgebracht. Das Ganze ist ausgelöst oder losgetreten worden mit der ganzen OGL-Krise, die da von anderen Systemen ausgelöst war. Paizo Pathfinder wollte sie von D&D besser abgrenzen und im Rahmen dessen haben sie das Remaster gemacht. Einerseits Regel aktualisiert, erneuert, geringfügig abgeändert, aber halt auch Namen geändert, das nicht mehr nach D&D klingen und halt auch einfach, um die Spielbarkeit zu verbessern wurde und das ganze Grundsystem. Ja, es ist nur dasselbe drin, aber reshuffled, nicht aufgelegt, nicht zusammengemischt.
Also jetzt kann man sagen, das 1er war ja eigentlich so wie 3.5 plus.
Ja, 3.75.
3.75, danke. Das 2er war dann nur ein bisschen mehr losgelöst vom Original.
Pathfinder 2 hat, das haben sie schon gut gemacht, sie haben die Regeln, sie haben sich bemüht beizubehalten, was Pathfinder 1 ausgemacht hat. Aber sie haben wirklich von Grund auf alles das Radl neu erfunden. Alles neu angedacht, neu aufgesetzt. So direkt hat das Ganze mit D&D 3.5 direkt nicht mehr recht viel zu tun oder nur oberflächlich. Ich meine, wenn man Pathfinder 2, wenn man eine Runde zuhört, zuschaut, und für den Uninitiierten klingt das sicherlich jetzt wie nach dem Remaster sehr nach D&D. Es gibt Begriffe, es gibt das ganze Prozedere läuft so ähnlich ab wie D&D. Das ist ganz ähnlich. Man hat einen W20, man hat einen Bonus, man hat man hat eine Rüstungsklasse, man hat einen Angriffswurf. Das kennt man alles. Aber sie haben versucht, mit kleinen Innovationen und in Detailfragen das Ganze neu zu interpretieren. Und das ist ihnen sehr gut gelungen, finde ich, dass schon einfach ein anderes System zustande kommt wie bei D&D zum Beispiel oder Pathfinder 1. Und das funktioniert ja gut.
Das heißt, jemand, der D&D 5 kennt oder jetzt dann das D&D 5 2024, würdest du sagen, der sitzt sich hin und versteht er das, was da passiert?
Ja, schon. Ich mein, so die YouTuber und auf Reddit ist immer so das, der O-Ton, ne? Vergiss alles, was du über die Dungeons & Dragons weißt. Das ist natürlich ein Blödsinn. Man findet sich, glaube ich, schnell zurecht. Es gibt dann schon immer wieder so Streitfragen, wo man, oder vor allem, wenn man beide Systeme, so wie ich manchmal tue, wenn man beide Systeme bespielt, da kommt man schon durcheinander, weil es einfach in Detailfragen unterschiedlich ist. Aber im Großen und Ganzen findet man sich da schon von den Regeln her, glaube ich, schnell zurecht.
Und was würdest du sagen, hat sich jetzt von der eigentlichen Pathfinder 2-Version zum letzten Update, was jetzt rausgekommen ist?
Es hat schon ein paar brisante Änderungen gegeben. Das am hitzigsten diskutierte ist, glaube ich, dass Gesinnungen gestrichen wurden.
Also es gibt gar keine mehr, oder wie?
Nein, es gibt keine mehr. Haben es gestrichen. Das war jetzt einerseits zu sehr D&D. Andererseits muss ich ja sagen, in Wahrheit ist das ein antiquiertes System, das eh nicht gescheit funktioniert hat. Wieso ist der Sauron und der Imperator und der geschissene Goblin aus dem Stamm von nebenan, wieso sind das alle dieselbe Kategorie? Das haut ja nicht hin. Da haben sie ein geschickteres System dafür eingeführt, das einfach diese Labels diese, insbesondere diese Labels mit die Rechtschaffen gut bis chaotisch böse, dass das einfach nicht mehr gibt. Das haben sie auch zum Beispiel bei den Drachen, die klassischen Drachen im Monsterhandbuch, haben sie das auch durchzogen. Die haben es auch, die waren ihnen auch ein bisschen zu sehr, Dungeons and Dragons. Die haben es auch ein bisschen neu interpretiert. Die sind nicht mehr so mit chromatisch und metallisch eindeutig, sondern da haben sie ein bisschen differenziertere Aufteilung gefunden. Zum Thema Gesinnungen ist vielleicht auch interessant, wo wir gleich so einsteigen. Es gibt jetzt nicht mehr, wie gesagt, wenn ich einen Goblin anfange, da ist früher bei D&D, glaube ich, genauso, steht halt die Empfehlung drin, der Standard Goblin ist chaotisch böse, deal with it. Das haben sie jetzt so nicht mehr, sondern es steht jetzt im Regelbuch, da gibt es dann so eine Seite Text, wo das Volk beschrieben wird ein bisschen. Da steht jetzt so, sie nennen das Gebote, Anathema, glaube ich, was der Standard Goblin oder Zwerg, was die halt für Werte vertreten. Ja, das ist mit 4, 5 Sätze zusammengefasst. Beim Zwerg steht halt nicht mehr, dass der Standard Zwerg rechtschaffen gut ist, sondern da steht halt, was weiß ich, Zwerge sind üblicherweise sehr traditionsbewusst. Ja, und du kannst jetzt dein Zwerg entweder als Standardzwerg spüren und sagen, ich bin natürlich auch traditionsbewusst. Oder sagen, nein, Zwerg aber gar nicht. Ja, aber im Bewusstsein dann vielleicht, dass ich dann halt weiß, okay, aber damit schlagt er ein bisschen aus der Gattung. Ja. Bei Goblin steht auch nicht mehr chaotisch böse, sondern Goblins können freundlich sein. Und da steht halt zum Beispiel ein bisschen lustiger, dass das Mittel der Wahl zur Lösung jeglicher Probleme für einen Goblin meistens Feier ist. Ja. Kann man auch sagen, ja, und kann es da sagen, mein Goblin verabscheut Feuer, ja, mag sein, dann schlägt er halt aus der Gattung, ja, oder aus dem Klischee.
Das heißt, man hat das jetzt beschreibend implementiert, statt einfach in einem 3x3-Matrix die...
Ja, absolut. Und das war jetzt bei dem, es gibt ja, also beim Krieger und beim Schurken ist das ja nicht so relevant. Es gibt natürlich ein paar Klassen, wo das... ja eigentlich die sinnstiftende Eigenschaft ist, ne? Stichwort Paladin, Kleriker von mir aus, der definiert sich ja im klassischen D&D und Pathfinder, der definiert sich ja dadurch, dass er rechtschaffen gut ist, Paladin, ja, ich muss Gutes tun, ich muss das Waisenhaus retten, das ist gestrichen und ist ersetzt worden durch solche beschreibenden Sachen, wo es hat es eh vorher auch schon gegeben, aber dieses Label ist weggekommen.
Ja, aber wenn du sagst, beim Paladin ist es weggekommen, und der Krieger ist ja meistens ein Mensch gewesen bei den alten D&D-Geschichten und solche Sachen. Gibt es beim Pathfinder trotzdem die Aufschlüsselung nur im Sinne von Volk und so weiter versus Beruf oder Berufung oder sowas?
Ja, also es gibt grundsätzlich Volk. Früher haben sie es Rasse genannt, das haben sie dieses böse Wort, haben sie eh bei D&D auch gestrichen. Auf Deutsch ist sowieso immer Volk da gestanden. Das heißt Abstammung bei Pathfinder 2. Dann gibt es Unterabstammungen, dann gibt es einen Hintergrund, das ist so quasi mein Beruf, was habe ich gelernt in meiner Jugend, ja, was mein Goblin war früher Schwester, was weiß ich. Und dann das dritte ist halt die Klasse, ganz klassisch, Krieger, Schurke, Kleriker, womit ich meinen Charakter grundlegend definiere.
Bei DSA gibt es ja diese Thematik noch mit der Kultur. Also sprich, du hast der Kultur, die zum Beispiel je nach Region ein bisschen unterschiedlich ist, wie bei Midgard haben wir es ja auch im Endeffekt. Wird das bei Pathfinder da auch so gelebt?
Schon, ja, aber es ist nicht so regelrelevant. Es ist schon natürlich, also Pathfinder besteht letztendlich aus mehreren Kontinenten, aber der bespülte Kontinent, sagen wir, vergleichen wir mit Europa und Afrika und Nordafrika. Natürlich ist es so, wenn mein Charakter jetzt aus Fantasy-Ägypten, sage ich jetzt einmal, abstammt, ja, dann hat er irgendwie diesen kulturellen Background, auch wenn es ein Goblin ist. Oder umgekehrt, ganz im hohen Norden haben wir halt eher so Barbaren, Wikinger, Nomadenstämme. Das ist schon natürlich drin, wird auch behandelt, aber das hat jetzt zu direkt keinen Regeleinfluss. Ja, das ist dann meine Interpretation.
Gehen wir weg von den Völkern und Ähnliches, gehen wir weiterhin zu den Fertigkeiten. Kampf wird wahrscheinlich, so wie du gesagt hast, der gleich abgehandelt werden, wie bei D&D und ähnlichen Systemen. Ist es bei den Fertigkeiten da auch so im Endeffekt, dass du Modifikator für die Fertigkeiten hast und den rechnest du ein, oder?
Ja, das haben sie recht elegant gemacht in Wahrheit. Es schaut recht kompliziert aus. Ich meine, Pathfinder hat ja überhaupt den Ruf, dass, vor allem das Einser, dass kompliziert und schwierig ist. In Wahrheit, wenn man sich da mal ein bisschen eingespült hat, stellt man hoffentlich irgendwann fest, dass eh alles gleich funktioniert, was mir recht gut gefällt. Und es funktioniert im Endeffekt alles. Sei es Rüstungsklasse, sei es Angriffswurf, sei es Fertigkeiten, sei es Rettungswürfe. Ich bin in allem ungeübt, geübt oder besseres. Es gibt 4 und ungeübt und dann 4 weitere Abstufungen der Geübtheit. Das ist von Experte, von geübt bis legendär. Und das funktioniert alles gleich. Ich bin legendär im Konstitutionsrettungswurf, dann funktioniert das genauso in der Berechnung wie legendär in Handwerkskunst, was weiß ich, oder Schleichen. Die Boni sind immer gleich und es funktioniert alles gleich. Ich würfel dann W20 und zähle den Boni dazu und möchte irgendeine Zielzahl erreichen oder übertreffen. Da sei es nur dazu gesagt, dass dann auch ein großes Eigenart von Pathfinder ist, sind die oder so eine kleine Innovation gegenüber D&D oder so, sind dann die 4 Abstufungen des Erfolgs. Das heißt, man kann jetzt schon prinzipiell davon ausgehen, dass ich alles schaffen oder nicht schaffen kann, zuerst einmal. Das ist die normale Abstufung, die wir kennen. Aber es gibt eigentlich für fast alles auch die Abstufung, dass ich das auch kritisch schaffen kann oder kritisch nicht schaffen kann. Ja. Und das ist, wenn ich eine Zielzahl, wenn ich einen Schwierigkeitsgrad um 10 übertreffe mit meinem Wurf, dann habe ich den prinzipiell kritisch geschafft. Umgekehrt, wenn ich 10 drunter bin, habe ich ihn kritisch versabelt. Das klingt jetzt unspektakulär, wenn ich das so sage, aber das ist ganz essentiell für das ganze mathematische System dahinter. Ich will es hochtrabend, ja. das ist ganz essentiell, wenn wir jetzt vom Standard Angriffswurf sprechen. Es ist nicht nur der 20er, den ich würfelt, dass ich da einen kritischen Treffer habe, sondern wenn ich einen guten Angriffsbonus habe und ein leicht gerüstetes Ziel angreife, dann bin ich schnell einmal mit einem 15er gewürfelt, 10 drüber über die Rüstungsklasse. Und dann ist das ein kritischer Treffer und umgekehrt gegen ein hochgerüstetes Ziel kann es leicht passieren, dass ich 10 drunter bin.
Für die, die das kritische System nicht kennen oder andere Systeme kennen, bei dem einen kriegst du einen Bonuswürfel, wo du dann 6-Setting dazu nehmen darfst zum Schaden, bei den anderen heißt es, okay, du darfst einen 6-Setting würfeln, beim anderen ist sie noch offen. Was heißt das in dem Fall jetzt, wenn du einen kritischen Schaden kriegst?
Wenn wir beim Angriffswurf bleiben, das heißt, alles wird verdoppelt, manche Waffen haben sogar dann nur so Zusatzfähigkeiten, das, was heißt, alles wird verdoppelt und dann nur ein Würfel dazu. Die Schusswaffen sind so die notorischen Beispiele, wo der normale Treffer irgendwie mitkriege 1W4 Schaden macht und der kritische Treffer 3W10 plus X und das heißt, wo du die normalen Treffer im Endeffekt gar nicht auswürfeln brauchst, wo du eigentlich nur noch Krits fischt.
Wenn man jetzt das Umlegen auf die Fertigkeiten ist, dann genau dasselbe. Das heißt, habe die Probe um 10 erhöht, habe ich einen kritischen Erfolg und heißt dann auch, dass die Wirkung oder das, was ich tue, dann dementsprechend x-fach besser ist.
Letztendlich ja. Bei vielen Sachen steht es ist generell so ein Ding von Pathfinder, dass alles austauscht ist. Also auch wenn es Englisch war, es steht dabei. Bei Zauber steht dabei, was passiert, wenn ich das kritisch schaffe oder nicht schaffe. Bei Fertigkeiten letztendlich auch, aber es ist natürlich dann die Interpretation vom Meister, aber die schreiben das hin. Kritischer Treff, also kritischer Erfolg heißt das und das, kritischer Fehlschlag heißt das und das.
Du hast das gerade ein kurzes Stichwort gegeben, Interpretationsfreiraum vom Spielleiter. D&D per se ist ja für mich aus meiner Wahrnehmung eher ein taktisches Brettspiel im Vergleich zu den klassischen Erzählspielen wie Vampire und so weiter. Du sagst, es ist alles ausgedeutscht und du hast trotzdem ein bisschen einen Interpretationsfreiraum. Wenn du das vergleichst mit einem anderen System, was du kennst oder mit irgendeinem anderen System, nimmst du das als Unterstützung her für einen Spielleiter oder sagst du, okay, es ist auch für einen Spieler viel einfacher, dass er weiß, was passiert, wenn ich gut oder wenn ich schlecht würfel, versus es steht nichts dabei und man darf es auf der Situationsseite halt immer ein bisschen heranziehen, was man dann.
Ein gewisser Interpretationsspielraum hat der Spielleiter sowieso immer. Ne? Ich habe es auch schon oft genug gesagt, das damals nicht oder wie auch immer. Ich finde schon, wenn man sich das Grundregelwerk anschaut, das wirkt am ersten Blick ein bisschen erschlagen. Ja? Das alte war, glaube ich, über 600 Seiten. Das neue ist ein bisschen dünner geworden und anders aufgehört. Aber man kriegt das Buch in den Handdruck, 600 Seiten und hat das Gefühl, das muss ich jetzt gelesen haben, bevor wir zum Spielen anfangen können. Das ist ja nicht so. Ja? Aber ich finde schon, dass das viel Klarheit schafft, wann das da steht. Ja? Kritischer Erfolg heißt jetzt doppelter Schaden. Da gibt es keine Diskussion. Das steht da drin. Und schwarz auf weiß und generell alle Regeln sind sehr austauscht. Du wirst Regeln finden in diesen 600 Seiten, wie es abzuhandeln ist, dass ich einen Weitsprung absolviere oder einen Hochsprung. Das haben die alles austauscht. Das steht ganz genau drin. Das, Das ist schon, eigentlich macht es das im Spielleiter leicht, weil er sich berufen kann. Und es gibt keine Diskussionen. Das genieße ich schon sehr.
Wie schaut es eigentlich mit sozialen Interaktionen? Die in die hat den Ruf, wir haben keine sozialen Fähigkeiten per se. Im Vergleich zu DSA, das ja gefühlt zwei Drittel nur soziale Interaktionen hat bei den Fertigkeiten.
Gibt schon, es ist sicher vergleichbar mit D&D. Es gibt letztendlich beschränkt sie sich dann auch auf die drei großen, vier großen Diplomatie, Täuschen, Bedrohen. Dann von mir aus Singen und Tanzen dazu. Und dann von mir aus nur Wissensfertigkeit über Gesellschaft und so weiter. Was weiß ich über mein Gegenüber? Was weiß ich über Adelshäuser? Das kommt man vielleicht auch noch zu den sozialen Fähigkeiten dazu rechnen. Aber letztendlich gibt's da die klassischen Face Skills, wie man es nennt, das sind die drei. Die Hobby oder Hobby nicht, oder ich habe andere. Und es läuft darauf hinaus. Das ist so. Generell ist das ganz, also, wer narrative Systeme schätzt wann für die ein ausgiebiger Kampf oder Session mit vielen Kämpfen als Würfelorgie wahrgenommen wird, dann ist Pathfinder genauso wenig wie D&D nicht das richtige System für die. Es wird auf Schachbrett, Battlemaps üblicherweise gespielt, muss nicht, aber ist de facto meistens so. Es ist taktisch, es werden Bewegungen getrackt, es spielt eine Rolle, ob sie zwar, wenn ich ein Monster bekämpfe, ob ich den in die Zange nehme, also sprich, es macht einen Unterschied, wie ich positioniert bin, ob ich da alles hinkomme, Reichweiten spielen eine Rolle. Das ist alles schon mit handfesten Nummern Zahlen hinterlegt und Schachbrettmuster, und so ist das üblicherweise, wird das gespielt, ja, und wenn ich keinen Bock auf Kämpfe habe, dann ist vielleicht auch anders, ist ja besser.
Was ist, wenn ich jetzt dann Bock habe auf zum Beispiel Tomb of the Annihilation und ich will das mit Pathfinder-Regeln spielen? Habe ich da recht viele Probleme, das zu implementieren? Oder sagst du, also generell, die Abenteuer oder Abenteuermodule, ist das einfach zu implementieren? Weil es eh so eine ähnliche Grundlage ist im Endeffekt, wie die Pathfinder-Module selber? Oder sagst du, der Teufel steckt im Detail?
Das ist genau das, was ich jetzt sagen wollte. Das ist möglich. Du wirst die typischen Monster, die du in einem D&D-Abenteuer findest, wirst du eine Entsprechung oder zumindest eine gleichwertige Entsprechung finden. Fallen funktionieren im Endeffekt genauso, Dungeons funktionieren genauso, das haut schon hin. Der Teufel liegt sehr wohl im Detail, vor allem, wenn dann die Stufe voranschreitet oder der große springende Punkt ist, dass bei Pathfinder die Level Range sehr eng ist. The mouth is tight, sagt man. Das macht einen riesigen Unterschied bei Pathfinder, ob ich mit meinem Stufe 3 Krieger gegen einen Stufe 4 oder 5 oder 6 Gegner kämpfe, beziehungsweise mit meiner Gruppe, und umgekehrt genauso. Das ist bei D&D nicht ganz so, aber ich sage mal, der Endboss vom ersten Abenteuer, der vielleicht 3 Stufen höher war wie meine Gruppe, 3 Stufen später wischt die Gruppe mit dem aber sowas von dem Boden auf. Die Machtkurve der Charaktere ist sehr steil und das ist immer zu berücksichtigen. Also wenn ich mal jetzt denke, okay, die, da ist halt eine Stufe 5 Monster drin oder was weiß ich, dann sollte man sehr gut berücksichtigen, was meine Gruppen vertragt zu diesem Zeitpunkt. Das ist viel strenger wie bei D&D. Also, und ich hab am Wochenende gespielt und hätte meine Gruppe wieder mal fast umgebracht. Das kann schon passieren, wenn man da nicht aufpasst.
Also ich kann mich noch erinnern, bei D&D 3.5 war es so, und ich glaube, bei D&D 5 ist es auch, dass du sagst, okay, du hast ja diesen Schwierigkeitsgrad von dem Monster. Ja. Der ist ja ausgelegt versus einer Vierergruppe, einer klassischen Vierergruppe in dem Levelbereich.
Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, wie das wirklich funktioniert. Und dann gibt es ja also so komische HG ein Viertel und so, gibt es auch und so weiter. Weiß ich nicht. Ja. Dann ist das aber notorisch. Ich will nicht dauernd über D&D schimpfen. Aber vor allem auf ein bisschen höheren Stufen ist meine Ansicht, dass das schlicht und einfach nicht mehr funktioniert. Also jenseits der Stufe der HG 10 hat das einfach nicht mehr hier und der HG, also Herausforderungsgrad heißt das, glaube ich. Und es ist auch nicht direkt vergleichbar, die Monster untereinander oder die Challenges untereinander, die sind nicht mehr vergleichbar. Das haut, auch nicht perfekt, aber das haut bei Pathfinder gut hin, sagen wir so. das alles, jedes Monster hat eine Stufen. Und die ist mehr oder weniger korrespondierend zu einer Stufen von einem Charakter. Das heißt, wenn ich eine Gruppe von vier, Stufe 4 Charakteren habe und ich suche mir vier Monster mit Stufe 4 aus dem Monsterhandbuch, könnte man jetzt in einer idealen Welt davon ausgehen, dass dieser Kampf zwischen diesen beiden Gruppen eine Erfolgschance von 50-50 hat. Das heißt, eine Stufe 4 Monster ist Pi mal Daumen so stark wie ein Stufe 4 Charakter. Und das haut bis ins hohe Level gut hin.
Was ist das Level Cap?
20. Jetzt haben sie gerade die mythischen Regeln, weiß nicht, habe ich mich noch nicht so beschäftigt, jetzt haben sie gerade die mythischen Regeln einbaut. Ich glaube, das Level Cap bleibt bei 20. Bin mir nicht sicher.
Wie lange braucht man, dass man auf 20 kommt? Ein Leben lang? Also nicht ein Charakterleben lang, sondern ein Spielerleben
lang? Ein Leben lang. Wenn du Kinder hast, gibst du einen mit dem Taufschein in Charakterbogen mit. Und zur Pension. Nein, es ist, glaube ich, vergleichbar mit D&D. Was, sie haben so ein bisschen abgeändert. Es gibt keine so abgestufte Erfahrungstabellen mehr, sondern das haben sie standardisiert. Sie haben generell sehr viel, wie ich gesagt habe, alles über Bord geworfen, alles neu erfunden. Es ist sehr viel standardisiert worden. Zum Beispiel, eine Stufen dauert 1000 Erfahrungspunkte. Punkt. Ja, und von 19 auf 20 ist genauso 1000 Erfahrungspunkte wie von 1 auf 2. Und ich kann jetzt, die Monster-Challenges richten sich auch eigentlich immer auf mein, also für den Spielleiter nach meinem, ja, das ist mein Charakterstufen plus minus 3. So wird das eigentlich berechnet. Und jetzt kann ich eigentlich sagen, dass ein Monster, sagen wir, eine Stufe 3 Monster für einen Charakter, für einen Stufe 1 Charakter genauso viele Erfahrungspunkte und deswegen genauso weit auf meinem Stufenbalken, Erfahrungsbalken, mich genauso weit vier bringt wie auf Stufe 19, als Stufe 21 Monster. Das haben sie so eindeutig, das biegt.
Du sagst, du hast immer plus minus 3.
Sommer, ja.
Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel aus Stufe 10, Stufe 5 Monster umhaust, kriegst du dann de facto keine Punkte mehr oder so wenig, dass es nicht auszahlt.
Ja, gar kein. und sei jetzt auch gesagt, ein Stufe 10 Charakter, für den ist Stufe 5 Monster nicht einmal Verkehrswellen. Ja, das, ja. Die geht ihm vorbei, zum Umlegen. So martialisch. Ja.
Aber im Endeffekt ist so, wenn ich jetzt 10 Stufe 5 Gegner da habe und ich hau die mit Stufe 5 um, dann kriege ich dementsprechend viele Punkte für jedes Einzelne und das war's.
Genau, eigentlich funktioniert es so, ja.
Also nicht, wenn man das auch nicht umgehört hat und nachher kriegt man weniger, weil man auch keine
Schaden mehr so.
Das ist es egal, ja.
Es ist auch für einen Spielleiter leicht gemacht. Ganz, wenn ich sage, da so, gibt es natürlich Tools im Internet und so weiter. Das ist ganz einfach. Da ist, ich will einen Encounter oder eine Begegnung einplanen. Dann lege ich mir mal grundsätzlich einmal nur fest, meine Gruppen sind vier Leute und haben alle Stufe 7 von mir was. Und dann sage ich eigentlich nur noch in die Tools und auch im Buch ist halt auch dabei. Ich will jetzt eine leichte oder triviale oder schwere Herausforderung meinen Spielern hier vorsehen oder schwere oder extreme. Und im Endeffekt spuckt man das Tool dann ein Budget an Erfahrungspunkten aus und ich will Monster. Ich kaufe mir quasi, oder ich will Monster aus, jedes Monster, je nachdem, welche Stufen das halt im Vergleich zu meiner Gruppe hat, kostet Erfahrungspunkte, kann da drüber gehen oder drunter gehen, ist wurscht, aber es gibt mir dann die Guideline, ja, ein schwieriger Encounter bringt, weiß ich nicht, 100 Erfahrungspunkte, gibt so viel aus und ungefähr und das passt dann. Ja. Und
im Gegenzug fühlt sich das der Kampf dann für den Spieler oder für die Spielgruppe herausfordernder an, wenn ich jetzt mit Stufe 1 gegen Level 1 Monster kämpfe versus ich bin Stufe 10 und kämpfe gegen ein Stufe 10 Monster? Oder hält sich das die Waage?
Es ist schon ein anderes Feeling natürlich, aber das funktioniert gut, und es bleiben Level 10 Monster für die Stufe 10 Charaktere, die fühlen sich schon herausfordernder und gefährlicher und bedrohlicher. Das haut gut hin. Und ich sage einmal, der Gap zwischen die, ich meine, mit Stufe 1 passiert es doch schnell einmal, dass du mal umgeschlagen wirst mit einem Anschlag, ja? aber das sei dahingestellt. Die Bedrohung von einem Stufe 10 Monster für einen Stufe 10 Charakter, das hält sich schon. Und genauso um Stufe 20. Ich bin selber noch nie so weit aufgekommen, aber das funktioniert auch auf den hohen Stufen noch immer gut.
Wie ist es umgekehrt für den Spielleiter, für die Handhabung der Gegner, also sprich der Monster und so weiter? Ist einfach Statblock drinnen und das ungefähr macht er normalerweise und fertig? Oder gibt es da so, wenn er das tut, tut er das? Oder würfelt er das aus, was er im nächsten Zug macht?
Im Monsterhandbuch gibt es Statblocks. Ein bisschen, was du gesagt hast, aber wenig. Es ist dann immer so ein bisschen so Hintergrund und so schon dabei. Aber letztendlich, mein Pathfinder hat Arbeit viel mit Fähigkeiten, so ein bisschen wie im Computerspiel. Und auch, also mein Krieger hat Fähigkeiten, ja. Irgendwas klingt jetzt komisch, wenn man es so sagt, aber der hat halt, was weiß ich, einen besonderen Schlag, Power Attack oder so. Und auch die Monster. Jedes Monster hat zwei, drei besondere Fähigkeiten. Die haben dann schon irgendwie einen unique Selling Point verleihen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer ganz das billige Stufe 1 Skelett. Die haben zum Beispiel eine Spezialfähigkeit, dass sie sich selber in den Schädel schnappen mit zwei Händen und nach dem Spieler werfen. Das haut irgendwie hin mit einem Skelett, das kann man sich irgendwie plausibel vorstellen, aber mit einem Goblin haut das nicht hin, ne, dieses Bild. Und da haben sie sich bei jedem oder bei vielen oder eigentlich bei allen Monster irgendwas Lustiges überlegt oder was Cooles überlegt und jedes Monster fühlt sich dadurch einzigartig an und anders an. Generell sind die Kämpfe sehr dynamisch und unterschiedlich gehalten. Das ist eigentlich das Ding von dem ganzen System.
Wann jetzt wer das erste Mal Pathfinder leiten möchte, gibt es da jetzt aktuell schon eine aktuellere Version von der Einsteigerbox, wie es fürs Erste gegeben hat?
Auf Englisch haben sie es überarbeitet, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob es, also noch nicht auf Deutsch und ob es überhaupt kommt auf Deutsch, weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht auswendig. Glaube eher nicht. Die Einsteigerbox ist gut. Generell, ich würde mir jetzt die Remastered-Bücher kaufen, die heißen Kernregeln. Die haben den weißen Rücken, aber wenn ich irgendwie die alten Bücher nur daheim habe oder billig kriege am Flohmarkt oder was auch immer, dann bitte gleich kauft euch die alten Bücher, die sind auch gut, das passt schon. Ansonsten, Einsteigerbox, glaube ich, wurde nicht remastered, ist letztendlich eher unerheblich, dass die Gesinnungen noch drinstehen, das verkraftet man.
Was ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte als Spielleiter Leute dazu in bewegen, dass sie sich an mir am Tisch sitzen und spielen. Lege einer Level 1 Charaktere hier, lege einer Level 5 Charaktere hier oder Level 10 oder so. Was ist da so der Sweet Spot, wo du sagst, okay, für Leute, die noch nie irgendwas in die Richtung gemacht haben oder?
Ganz dringende Empfehlung, dass man mit Stufe 1 anfängt. Meinerseits. Es ist, bei D&D kenne ich das, da ist so der O-Ton, dass man am besten gleich mit Stufe 3 anfangen wird, davor tut sich eh nichts auf die Welt. Bitte tat's das bei Pathfinder nicht. Und ich habe jetzt, in meiner Runde ist jetzt ein Kollege bei Stufe 11 eingestiegen, wo ich ihn ausdrücklich vorgewarnt habe. Es tut sich bei Pathfinder auf jeder Stufe was. Ich habe generell, die Charaktere sind von Anfang an und mit jeder Stufe sehr ausdifferenziert. Und wenn ich dann irgendwie auf dem Reißbrett 11 Stufen rückwirkend da Auswahlen treffe, das ist halt dann nicht gewachsen. Ne? Und da muss man schon einen Überblick auch behalten. Und wenn ich halt jede Stufe, sagen wir, irgendwas dazu kommt, dann behalte ich da leicht einen Überblick. Aber wenn ich dann einsteige mit erhöhter Stufe und eh schon überfordert bin mit Stufe 1, das oder sein könnte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, bitte fangt mit Stufe 1 an.
Wunderbar. Ich danke dir.
Bitte, gerne.